herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist ein Quell nie enden wollender Energie. Wir quatschen über ihre zahlreichen Projekte und jede Menge Privates. Herzlich willkommen, Gerit Kling. Du stehst zurzeit nicht nur als Schauspielerin bei uns auf der Bühne in die falsche Schlange, oder richtig heißt es ja nur falsche Schlange, sondern hast ja auch die Regie geführt. Wie bist du überhaupt auf das Stück aufmerksam geworden?
Ah, das ist eine lustige Geschichte. Meine Freundin Andrea Lüttke, die auch hier schon gespielt hat am Winterhuder Fährhaus, hat mir den Kontakt zu Inge Greifenhagen gemacht. Die Inge hat, die ist leider nicht mehr am Leben, aber die Inge hat sehr, sehr viele Stücke von Eckburn übersetzt. Und ich habe damals ein Stück gesucht für Rothenburg ob der Tauber tatsächlich. Das war so ein Sommertheater-Idee und da sollte ich was inszenieren. Und ich habe war schon immer Eckburn-Fan und habe gedacht, ach, ich guck mal bei Eckburn, was es da so gibt. Und habe nichts gefunden so richtig. War immer mit, weil in Rothenburg ist die Bühne so klein, da passen nur 130 Zuschauer rein und das ist eine ganz kleine Bühne. Also wenn du da 4 Leute auf die Bühne stellst, ist schon ganz schön voll. Und da habe ich gedacht, also müssen wir irgendwie, wir brauchen ein Stück mit einer kleinen Personage. Und dann hatte die Inge mich auf das Stück aufmerksam gemacht. Ich habe das gelesen und dachte, das ist ja super, weil das spielt im Garten. Das war Open Air, also das spielte dort auch im Garten. Und so ist das entstanden und ich habe die erste Inszenierung mit Petra Kleinert, Mackie Heilmann und Astrid Rasche gemacht. Und dann kam das Landgraf-Unternehmen auf mich zu und hat gesagt, Mensch, du, das Stück ist so toll geworden, wir sind so begeistert, habt ihr nicht Lust, auf Tournee zu gehen? Und die Petra wollte nicht auf Tournee gehen. Und so kam dann im Prinzip die Idee, jetzt fädel ich mich in das Stück ein. Da musste ich natürlich, weil jeder, der Petra Kleinert kennt und mich jetzt kennt, weiß, dass wir unterschiedliche nicht sein können, rein optisch schon. Und deswegen musste ich dann noch mal ein bisschen neu inszenieren, weil ich hatte das natürlich auch auf sie zugespitzt inszeniert und oder zugeschnitten, ja. Und da musste ich dann noch mal ein bisschen umdenken und habe dann aus mir eine sehr verhärmte gemacht, noch verhärmter als ich im Leben bin, wie ich finde. Und so ein bisschen, die ist ja auch nicht besonders sympathisch, die Annabelle. Das ist ja eine, die so schroff ist und hart und immer böse Sachen sagt und so. Also ich habe einfach da sehr in die Richtung geschaut. Eine, die eben auch sich ihren Panzer auf eine andere Art angeschafft hat, als ich das vielleicht mit Petra gemacht habe. So. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und wir sind, glaube ich, ein unterschiedlicher auf der Bühne, können Schwestern nicht sein, wie Mackie und ich. Aber das ist ja auch der Reiz.
Welche Bilder entstehen eigentlich bei dir beim Lesen eines solchen Stückes? Also hast du dann immer auch schon gleich das Bühnenbild, also die Bühne vor Augen und fühlst und siehst du das?
Ja, also als ich das Stück gelesen habe, wusste ich zum Beispiel sofort, dass ich die Geige haben will, dass ich den Geist, oder die Leute sehen das vielleicht auch als Sensemann, keine Ahnung, aber ich habe es als Geist, das ist der Vaters Geist sozusagen.
Ist das im Stück auch richtig drin?
Nein, nee, ne? Es steht alles nicht im Stück. Genau. Es stehen auch keine Flipstüten im Stück, es steht auch nicht die Slapstick im Stück oder so, es ist alles gar nicht im Stück vorhanden. Und in England, wenn du mal, du kannst zum Beispiel auf YouTube mal dir anschauen, wie die Engländer das Stück inszeniert haben, die reden nur. Also da ist das viel, da wird viel, viel weniger Slapstick und viel, viel weniger Komik vorkommen. Ich wollte das aber so. Ich wollte gerne dem Stück auch gerade in den ganz schlimmen Passagen auch immer wieder so eine skurrile, schwarze, humorige Komik einhauchen. Und dann habe ich mir das eben so überlegt mit dem Geist, der da immer über die Bühne geht und dieses Lied tatsächlich, was die Alice da spielt, also Alice ist ja nicht, also Astrid Raschet als Geist, das ist tatsächlich die Melodie von Baby Jane. Also wer kümmert sich um Baby Jane? Weiß nicht, diesen wahnsinnig tollen Filmstoff mit der Crawford und der Mittler damals in den 50er Jahren. Das war ja der Film überhaupt.
Wie kamst du auf die Melodie?
Also, weil ich diesen Film so oft gesehen habe. Und weil das ja auch so ein Schwesternthema ist. Da ist ja die eine Schwester, sind ja auch zwei Schwestern, die eigentlich Schauspielerinnen sind, und die eine Schwester, die Betty Davis, nicht Midler, Betty Davis, Midler habe ich glaube ich gerade gesagt, Betty Davis meine ich aber, die hat in diesem Film, war die so ein Kinderstar und hat immer dieses Lied gesungen. My daddy, da, 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 na, 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 na. Und hat das immer vor Leuten so gesungen und der Vater hat sie begleitet auf dem Klavier. Total skurril. Und dann ist sie später erwachsen und eine alte, ältere Frau und ist nicht über dieses Kinderstar-Ding hinausgekommen und singt immer noch diese Lieder und keiner will sie mehr hören. Und die andere Schwester ist berühmt geworden und jetzt fängt es an, dass diese beiden Schwestern sich bekriegen, beziehungsweise die Betty Davis wirklich diese Schwester so fertig macht, ihr die Beine bricht, sie ans Bett fesselt, ihren Kanarienvogel umbringt und was weiß ich alles. Und das ist so krass und immer kommt dieses Lied. Und da habe ich ein bisschen geklaut von dem Film und habe gedacht, das passt auch in unser Thema, dass dieses Lied ist ein Lied, was da so durchgeht. Das ist eigentlich, und wenn es nur für mich ist, das weiß vielleicht der Zuschauer jetzt nicht, der sich auch nicht mit diesem Film auskennt, aber mich hat das total an diesen Film erinnert, auch dieser Stoff. Und dadurch habe ich das benutzt. Also und habe da so Rubriken aus diesem Lied, habe das ein bisschen verfälscht und habe das dann die Astrid spielen lassen. Und ich finde, das ist total cool.
Ja, ich finde, das umrahmt das auch sehr gut. Mhm. Ne? Man weiß ja immer, jetzt ist auf jeden Fall der Akt zu Ende auch. Ne? Also es hast ja, also du hast ja auch dadurch so einen Bogen,
genau,
den du da auch spannst und rumspannst.
Genau, also das geht ja damit los, dass die wirklich da über die Bühne geht mit diesem Lied,
genau,
mit dieser Melodie. Und man weiß gar nicht, was das für eine Figur ist. Und ich glaube, erst zum Schluss, die Zuschauer wirklich, die kriegen das erst ganz am Ende, kapieren die diese Figur. Das merken wir auch immer an der Reaktion, wie die nochmal total, das ist diese Figur. Diese Figur ist eigentlich dieser Geist, der über allem schwebt, dieser Vater, ja, dieser Fluch eigentlich. Ja, und das sind alles Sachen, die ich mir dazu ausgedacht habe. Das gibt's nicht bei Eggburn. Aber das ist ja das Schöne in einer Inszenierung. Und das ist das, was mich so daran reizt, wenn ich eine Inszenierung mache oder ich möchte ja weiter als Regisseurin arbeiten, lese auch ganz fleißig gerade Stücke, die mir angeboten werden. Und da muss es bei mir natürlich sofort so einen Funke geben. Also ich habe jetzt 2, 3 Stücke gelesen, wo ich gemerkt habe, das wäre eine Riesenproduktion mit wahnsinnig vielen Schauspielern auf der Bühne, eine Riesensache. Aber es geht der Funke nicht über mich. Und dann kann ich es nicht machen. Weißt du? Also dann muss ich sagen, oh, es wäre so schade, weil eigentlich eine tolle Produktion, ein toller Auftrag, aber ich kann es nicht machen, weil es mich nicht anspringt. Und es muss mich anspringen. Ja, und da bin ich jetzt fleißig am Suchen nach neuen Möglichkeiten.
Kriegst du die dann per E-Mail zugeschickt? Also ich meine, schicken dir die Leute dann einfach, die Leute, sprich Produzenten oder ein Theater, oder schicken die dir einfach eine E-Mail und sagen, Gerit, lies mal, oder läuft das über den Agenten? Oder?
Nee, das läuft jetzt zum Beispiel unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel das Kudamm Theater hat mir jetzt, Daniel Kraus hat mir jetzt ein Stück empfohlen, das habe ich gerade gelesen. Dann habe ich ein Stück bekommen von einem Autor, der gerade ein Stück geschrieben hat, der gesagt hat, willst du das nicht machen? Und so, also sind unterschiedliche Quellen sozusagen. Ich kenne ja auch viele Autoren über meine 40 Jahre Arbeit. Ich arbeite seit 40 Jahren in dem Beruf. Da habe ich natürlich, kenne ich natürlich wirklich so
Gott
viele,
und die Welt.
Ja, Gott und die Welt und ganz, ganz viele, die zum Beispiel früher mal Schauspieler waren und die heute Autoren sind oder heute Theater besitzen, Intendanten geworden sind oder Oberspielleiter und so. Also das ist wirklich ein großes Netzwerk, was man über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache. Dadurch kann man sich auch gegenseitig befruchten und auch mal anfragen. Jetzt kam von Heidelberg, kamen jetzt ein paar Stückvorschläge, hat mir jemand Stücke geschickt und weißt du so, also.
Aber wie toll.
Ja, oder? Ja.
Also man muss ja auch auf dem Radar von Menschen sein und gut genug sein, dass sie an einen denken, damit sie einem etwas zuschicken.
Absolut.
Also, ne, also das ist ja die Produzenten oder Theaterbesitzer oder weiß Gott irgendwas, die, weiß ich auch nicht, ja, die schicken das ja nicht irgendwem. Ne?
Es gibt aber auch den anderen Weg. Ich rede zum Beispiel auch, Robby Heinersdorf zum Beispiel ist auch ein Freund von mir, der hat ja nun 5 Theater. Der sagt zum Beispiel, was ich auch total interessant finde, der sagt, Gerit, komm doch bitte mit einem Paket. such dir ein Stück, was du machen willst, such dir die Schauspieler, such dir das ganze Team drumherum und sage mir bitte, das will ich machen mit den Schauspielern zu der Zeit an dem Theater. Und dann gucke ich, was geht. Und das finde ich auch toll, weil damit habe ich natürlich die Freiheit, wirklich mal zu wirklich breit zu suchen, mich mit den ganzen Verlagen zu vernetzen. Ich habe viele Verlage, mit denen ich zusammenarbeite, Rowohlt Verlag zum Beispiel ganz weit vorne bei mir oder Fischer Verlag oder so, mit denen ich dann, die ich dann anrufe, wo ich dann auch schon die Verlagsfrauen kenne und sage, sag mal, hast du nicht was? Guck doch mal in meine Richtung, schick mir doch mal was und so. Und die, so zum Beispiel die Frau vom Fischer, vom Rowohlt Verlag. Die Tanja, die war ja auch jetzt wieder hier und hat sich die Premiere angeguckt, obwohl die das Stück schon kannte von mir und so. Und das, so entstehen natürlich dann auch Verbindungen und gute kreative Zusammenarbeiten. Ja.
Das ist ein Weg. Ich kenne aber auch, oder ich weiß, dass du ja auch ein befreundetes Autorenpaar beauftragt hast, für dich und Uschi Glas was zu schreiben. Genau. Also das ist jetzt nicht Theater, das ist ja dann Film.
Genau.
Würde es da dann von eigentlich auch eine Theaterfassung geben können? Weil ich meine, euch beide da in der Besetzung zu haben, also da...
Das ist durchaus möglich.
Zuckt es mir ja so ein bisschen.
Ja, das ist natürlich total möglich. Das Ding ist, ich habe mir das viel leichter vorgestellt, als es ist. Also, ich habe ja mit Uschi gedreht, habe gedacht, Mensch, wir sind passen super zusammen. Uschi Glas ist ein Magnet, jeder kennt Uschi Glas. Die zieht natürlich Zuschauer ohne Ende ins Theater auch oder auch vor den Fernseher. Und dann haben wir wirklich eine so schöne Geschichte entwickelt für uns beide. Und sogar ein sehr, sehr toller Regisseur, den ich sehr schätze, Tom Bohn, der eigentlich normalerweise nur große Tatortfilme und sowas macht und Kinoproduktion, hat gesagt, mit euch beiden würde ich das machen. Also es gibt ja schon das Paket, aber es tun sich ja die Produktionsfirmen und Sender so schwer. Ach nee, und wir wollen lieber Romantik-Comedy und das ist ja viel zu viel Drama da drin und das ist das nicht und das ist jenes. Also es ist sehr schwer, auch wenn du so einen Fund hast wie Uschi Glas, da jetzt die richtige Produktionsfirma zu finden, die das in die Hand nimmt. Und ich bin schon mit Studio Hamburg im Gespräch, mit Realfilm. Wir haben es schon wirklich gestreut. Und sind auch, und die Autoren streuen es auch und so. Aber wir sind wirklich erstaunt, wie die langsam die Mühlen in Deutschland mahlen. Und dass die Leute nicht so schnell sagen, wir springen da drauf, wir sehen einfach das Potenzial, wir sehen das Fund und wir machen das sofort. So würde ich reagieren, wenn ich Produzent wäre. Aber oh, das ist alles so langsam und das ist dann wird tausendmal abgewogen. Ach, ist das wirklich und wollen wir, können wir die Zielgruppe damit erreichen, weil die auch immer ihre Jugendwahn-Zielgruppe haben und das ist alles so mühsam und da, ja, da fällt einem da manchmal auch gar nichts mehr ein. Ist doch so.
Mit Uschi Glas stehst du in einem Inga Lindström-Film?
Ja, der kommt jetzt am Sonntag.
Diesen Sonntag?
Diesen Sonntag, am 1. Oktober, kommt er ins Fernsehen. Und
danach ist er auch in der Mediathek sicherlich zu sehen.
Genau, da haben wir jetzt, was ist ja so, auch da muss man ja wieder sagen, wir haben nicht die absoluten Hauptrollen, weil die Hauptrollen spielen grundsätzlich immer die Jungen.
Ach ja.
Das ist so. Also ganz selten mal, dass mal eine Frau über 50 eine Hauptrolle hat. Meistens, also Anja, mit der drehe ich jetzt Schule am Meer, das machen wir nächste Woche, drehe ich da wieder mit ihr. So eine Reihe ist das. Da spielt meine Schwester die Hauptrolle mit Olli Mommsen. Die ist ja auch schon über 50. Da hat sie mal eine Hauptrolle. So. Aber das ist in der Regel schon fast die Ausnahme. Das wirklich, es gibt so ein paar Schauspielerinnen, eine Handvoll in Deutschland, die haben dann vielleicht eine Reihe. Oder sind Tatortkommissarinnen oder sowas, die sind natürlich dadurch dann in ihren Reihen zu sehen. Aber es werden so wenig Stoffe entwickelt für 50 plus.
Ja, ich höre das ja immer wieder, dass man dann die Mutter von spielt oder die Schwiegermutter von. Oder, ja, ne? Also, das hat schon
Katja Riemann immer gesagt. Wir haben dann schon gar keine Namen mehr. Wir sind dann die Nachbarin, die Mutter, die Anwältin oder die Richterin. Die Rollen haben gar keine Namen mehr. Die treten dann in Erscheinung. Aber das ist eigentlich so eine Scheiße, weil unser Publikum im Fernsehen, die noch lineares Fernsehen gucken, das ist das Fernsehpublikum 40 bis 80, sag ich mal, Die sind es gewohnt, nach der Tagesschau sitzen zu bleiben und einen schönen Film zu gucken in ZDF und ARD oder Sat.1 oder RTL. Und die wollen einfach auch die Stars sehen ihrer Generation und nicht immer irgendwelche trendigen, was weiß ich, die jetzt gerade irgendwie auf Instagram Millionen Follower haben oder so. Das interessiert diese Zielgruppe nicht. Aber unser Fernsehen ist immer, ja, wir müssen uns verjüngen. Diese Angst vor diesem, dass wir nicht jung genug sind, das ist ja, das macht alles kaputt, statt mal zu vertrauen, weil die Menschen werden ja heutzutage auch immer älter. 100 ist ja gar nichts Unnormales mehr. Und auch die 100-Jährige möchte ja ihre Leute sehen und alte, vielleicht auch alte Schauspieler und so. Warum gibt es nicht gerade für diese Sender, ZDF, ARD, die da einfach so eine Tradition, dass die auch ihre Schauspieler pflegen. Mhm. Da kann man ja trotzdem Jüngeren nachziehen und hier und da Serien machen, wo jüngere Schauspieler dabei sind. Man darf doch die älteren, gestandenen Schauspieler nicht so vergessen und an den Rand drücken und besonders die Frauen. Und das ist wirklich ein Desaster und das verurteile ich zutiefst.
Das ist ja auch häufiger so, dass dann die Älteren, die Schauspieler, die Älteren, die kriegen ja häufiger Rollen, weil dann kriegen sie so ganz junge Mädels an die Seite gestellt, ne? Und dann bilden sie ein Paar. Aber es ist ja selten, dass eine ältere Schauspielerin einen jungen Typen hat oder einen gleich alten Partner, was ja eigentlich normal ist ja, bei vielen, ne?
Weil das Frauenbild, das ist ja wirklich, das wird ja so merkwürdig dargestellt. Ich erzähle dir ein Beispiel. In diesem Film mit Uschi Glas, in diesem 100. Lindström-Film, spiele ich eine Rentnerin bereits. Ja.
Hä?
Ja, ja. Ich spiele auch etwas älter, als ich bin. Spiele eine Rentnerin und bin die Geliebte von Leonard Lansing. Und der ist verheiratet mit Uschi Glas. Und Uschi Glas ist erkrankt an Demenz. Und nun sagt er mir immer, du musst aber nicht denken, dass ich meine Frau verlasse. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich liebe dich zwar, sagt er zu mir, heiße auch Ilse in dem Film. Keiner in meiner Generation heißt Ilse, aber bitteschön. Okay, das ist alles ein bisschen antiquiert. Und dann sagt die Rolle im Text, das musst du dir mal vorstellen, sagt die Rolle im Text zu Leonard Lansing, Rolle Henrik, weil ich weiß doch, dass du deine Frau nicht verlässt, aber weißt du, ich bin so froh, dass ich noch jemanden finde in meinem Alter. Das haben wir glücklicherweise auch mit Hilfe unseres Redakteurs und auch mit Hilfe des Regisseurs Marco Serafini, der auch moderner denkt, haben wir das verändert und haben aus dieser Rolle eine modernere Rolle gemacht. Weil ich, als ich das gelesen habe, ich gesagt, was zeichnen wir denn für ein Frauenbild? Im ganzen Leben möchte ich so eine Frau nicht darstellen müssen, die mit Ende 50 noch froh sein kann, dass sie überhaupt noch eine abkriegt. Was ist das denn bitte für ein Bild? Und das finde ich eben ganz schlimm. Und dagegen wehren wir uns. Wir Frauen in dem Alter.
Ein Hoch darauf, kann ich nur sagen. Und vielen Dank schon mal. Also wirklich, das ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die dann auch keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen und die auch zu vertreten und eine Lösung zu finden.
Absolut. Also,
das ist ja das absolut Wichtigste. Von Ilse komme ich jetzt mal auf Gerrit. Du wurdest ja ursprünglich mit 2 R geschrieben. Ist das richtig?
Genau. Ich heiße auch eigentlich im Ausweis Gerrit mit 2 R.
Also Gerrit.
Gerrit. Aber das ist ein reiner Männername. Meine Eltern haben mir leider aus Versehen bei meiner Geburt einen Männernamen gegeben. Und so heiße ich Gerrit. Und man hat es nicht geschafft, mein R wegzustreichen bei den Ämtern. Sodass ich mir dann später einfach selbstständig ein R weggestrichen habe. Weil es hat mich total gestört, dass ich einen reinen Männernamen habe. Aber wenn ich zum Beispiel Dokumente unterschreiben muss im Ausweis oder Pass oder sonst irgendwas oder für irgendwelche Formulare, dann muss ich immer dran denken, dass ich das 2. R wieder einfüge, weil das sonst nicht richtig ist. Aber ich nenne mich natürlich Gerrit mit einem R und das wird auch akzeptiert, weil als Schauspieler darfst du das ja machen. Aber in meinem Ausweis steht Gerrit mit 2 R.
Hast du noch einen zweiten Namen oder haben dir deine Eltern echt nur diesen einen gegeben?
Ja, sie haben mir tatsächlich nur diesen einen Namen gegeben, sonst hätte ich mir den zweiten jetzt geschnappt. Aber jetzt ist es auch schon zu spät. Und weißt du, als ich dann so Schauspielerin wurde, so als ganz junges Mädchen, ich bin ja noch aus der tiefsten DDR, da habe ich auch nicht einmal darüber nachgedacht, dass man ja vielleicht als Schauspieler sich direkt einen Künstlernamen anschaffen könnte. Ich hätte mir ja einen ganz anderen Namen geben können. Dann würden mich heute alle, weiß ich, Sarah nennen oder irgendwas.
Und
dann
was wäre denn dein Lieblingskünstlername?
Keine Ahnung. Ich habe da Romy oder das ist schon besetzt. Ja. Aber vielleicht irgendein Name, der vielleicht sich ein bisschen schöner anhört als dieses Gerrit mit zwei R. Oder Gerrit an sich finde ich auch ein bisschen hart. War jetzt nicht mein Lieblingsname. Ich habe mein Leben lang mit dem Namen gehadert. Aber ich bin da nicht drauf gekommen, dass ich das hätte ändern können. Und jetzt habe ich meinen Frieden damit, weißt du, und alles gut. Jetzt bin ich ja auch mit dem Namen bekannt geworden und alles ist gut. Ja.
Hast du deine Eltern eigentlich mal gefragt, was sie geritten hat da in dem Moment, oder?
Ja, die sagen dann immer, wir fanden den Namen schön. Also was soll ich denn dazu sagen? Meine Schwester, das ist ja auch so lustig, die hieß nach der Geburt Franziska, nicht Anja. Und dann hat mein Vater sie immer nur Franz genannt oder Frances oder irgendwie so. Keiner hat Franziska gesagt und hat meine Mutter nach einem Jahr gesagt, das können wir so nicht lassen. Wir benennen die um. Da haben die das aber richtig in den Dokumenten eingetragen und haben die Anja genannt. Und bei mir haben sie es irgendwie mit dem R versäumt. Also, oh, das ist ein Dilemma, sage ich dir. Aber was soll man machen?
Also, man muss ja sagen, du hast es ja faustdick hinter den Ohren.
Was?
Ja.
Wieso?
Und zwar, du machst ja ganz gerne heftige Aprilscherze.
Ja, das stimmt. Also ich habe Aprilscherze mein Leben lang gemacht und zwar richtig schlimme Sachen teilweise.
Was war denn dein letzter? Fangen wir mal mit einfach nur deinem letzten an. Egal wie harmlos.
Meinem letzten?
Oh Gott, an den du dich erinnerst.
Den ich mich erinnere, ja, da habe ich einen Finger, einen abgetrennten Finger, der natürlich nicht echt war, den habe ich angeblich im Garten ausgebuddelt und dann habe ich den fotografiert und Anja gesteckt und habe gesagt, guck mal, was ich gefunden habe. Muss ich jetzt der Polizei melden? Vielleicht liegt hier eine Leiche und die, natürlich musst du das der Polizei melden. War total lustig. Ja, so Sachen, immer lauter so Kram. Ich überlege dann immer so, was könnte ich denn? Oder dann habe ich sie angerufen, ja, davor und habe gesagt, ich werde Oma. Der Leon, der kriegt ein Kind. Ey, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Leon war damals noch Student. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße. Und nur so Kram, ja. Also jedes Jahr irgendwas. Ich habe immer meine Familie und immer wieder geschafft, ja. Das ist ja das Lustige. Und dann sitzen sie schon immer da, ja, wir dürfen dieses Jahr nicht reinfallen. Und dann schaffe ich das immer, so ein Zeitfenster zu erwischen, wo sie gerade nicht dran denken. Ja, sehr lustig. Oder auch meine Freundinnen und so. Ja, immer. Da habe ich einen Riesenspaß dran. Aber mittlerweile habe ich das jetzt schon so viel gemacht und so abstruse Sachen erzählt, dass alle ein bisschen gewarnt sind. Also jetzt muss ich vielleicht mal 2-3 Jahre vergehen lassen, dass keiner mehr dran denkt. Und dann schlage ich wieder zu.
Aber genau,
erbarmungslos.
Ja. Ja, und jetzt stelle ich mir gerade vor, und dann im nächsten April, am 1. April, irgendwas passiert dann, womit du nichts zu tun hast und die am Telefon, nee, glaube ich nicht. Nee, ach, das ist bestimmt,
Gerrit
hat irgendjemanden beauftragt. So.
Genau.
Und dann,
wahrscheinlich wird es so kommen.
Ist der Millionengewinn weg.
Ja.
Weil sie denken, ah ja, witzig, haha, Klick.
Haha, genau.
Ja, das wäre deine Chance, im nächsten Jahr richtig zuzuschlagen dann.
Ja, genau. Mal gucken. Also bis April ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich schaue mal, was sich da wieder ergibt.
Also ich bin sehr gespannt und ich werde dann einfach mal am 3. April Kontakt zu dir aufnehmen und fragen, ob es irgendwas geworden ist bei dir. Schluckst du eigentlich noch jeden Abend Vulkantabletten?
Mhm.
Ehrlich?
Mhm. Und zwar jeden Tag 6 Stück abends.
6 Stück?
Mhm. Das sind richtig so eine Kapseln. Fette Dinger, sage ich dir. Aber mein Körper hat sich da so dran gewöhnt. Ich mache das schon seit Jahren.
Das heißt, du bist am Ende des Lebens versteinert von innen? So? Also hast dann so Vulkan?
Weißt du was? Das ist eine absolute Entgiftung.
Okay.
Das hat mit Steinern nichts zu tun. Das sind keine Vulkane, die du jetzt in dir ansammelst oder Steine oder du versteinerst auch nicht, sondern es hilft dem Körper. Wir nehmen ja durch die ganze Umwelt, durch das, was wir essen, das, was wir trinken, das, was wir einatmen und was weiß ich alles, nehmen wir sehr, sehr viele Gifte auf. Viel mehr, als wir denken. Pestizide, alles Mögliche, so. Und wenn du schläfst, ist die Leber damit beschäftigt. Das ist ja unser Entgiftungsorgan. Und die Vulkankapseln, die sind wie so eine kleine Hilfestellung für die Leber. Die sind wie die kleinen Helferlein, damit es alles abtransportiert wird, die ganzen Gifte, und im Darm gar nicht erst in den Darm gelangt, sondern es wird schon aufgespalten. Und seit ich das mache, ich hatte immer sehr viel Magen-Darm-Probleme tatsächlich. Ich bin auch so ein nervöser Typ. Bei mir läuft ja der Motor eigentlich pausenlos. Und dadurch habe ich ganz viel Magen-Darm-Probleme immer gehabt. Und diese Vulkankapseln helfen mir einfach, mich pausenlos zu entgiften. Und dadurch bin ich sehr viel gesünder geworden. Ich habe also meinen ganzen Magen-Darm-Trakt damit saniert. Ich habe viel, viel weniger. Ich bin nie erkältet. Ich habe wirklich bin nie krank, obwohl ich so viel arbeite und so viel am Limit bin. Und ich bin ja nun auch nicht die dickste Person. Also ich habe ja auch nicht so viel Reserve. Also ich mir hilft das. Andere nehmen, was weiß ich, Vitamin C oder so. Ich nehme halt Vulkankapseln, und weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Ja.
Die kann man ja aber auch nicht JWD hier irgendwo kaufen. Nee, ne?
Die kannst du nur dir vom Arzt verschreiben lassen. Es gibt auch nur eine einzige Apotheke in Kaiserslautern, die herstellen. Und die musst du dann dort ordern und in dieser Apotheke. Und die nennen sich Detoxan. Und die gibt's, wie gesagt, muss man sich verschreiben lassen, und die nimmt man dann. Aber die sind trotzdem ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber sie sind, ich schwöre da drauf, und alle meine Freundinnen nehmen das bereits auch, weil ich die wirklich überzeugt habe davon. Und jeder hat eine andere Baustelle. Der eine ist immer mal schneller erkältet, ein anderer hat irgendwie, was weiß ich, viel Schweißausbrüche oder sonst irgendwas. Jeder hat ja was anderes. Und das hilft im Allgemeinen gegen viele Symptome, ja. Also auch meinen Kolleginnen am Set habe ich das schon empfohlen. Aber ich bin, wenn ich was gut finde, dann kann ich da auch gut Werbung für machen, weil ich habe davon gar nichts. Ich muss die Dinger auch kaufen. Aber ich bin
überzeugte Botschafterin dann, oder?
Überzeugte, ja. Botschafterin, die wirklich dieses Medikaments. Ja, ja.
Also vielleicht muss ich mal wieder zum Arzt. Gucken. Was mich interessieren würde, ist, kannst du tatsächlich noch Spagat?
Was du mir für Fragen stellst, das finde ich ja lustig. Warum hast du denn das alles aufgegabelt? Ja, kann ich noch? Kann ich? Leider arbeiten wir heute nicht mit Bild, und ich muss es jetzt nicht vormachen.
Das würde ich kalt auch nicht wollen.
Aber ich kann es nur noch beidenseitig. Mhm.
Also rechts und linkes Bein.
Linkes Bein vor, rechtes zurück. Mhm. Da komme ich sofort problemlos runter, wahrscheinlich, weil es ausgeleiert ist, keine Ahnung. Das liegt ein bisschen daran, dass ich natürlich als Kind sehr viel Geräteton gemacht habe. Und ich konnte das ja mal alles, Flickflack auf dem Schwebebalken und so eine Scherze. Ich war ja mal richtig Geräteturnerin. Und von daher sind da so ein paar Sachen noch hängen geblieben. Weil das einfach, wenn du als Kind sehr viel Sport gemacht hast und gerade diese... Gerade Toner, die können ganz viel später auch noch. Das ist wirklich interessant. Die können viel schneller sich andere Sportarten auch draufdrücken, weil Tonen ist wirklich eine super Voraussetzung. Und für die Beweglichkeit, also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich meine Kinder, also unser Sohn hat es zum Beispiel, war auch Toner, und der... Mhm. Der hat jetzt Sport studiert, der ist so beweglich, der kann alle Sportarten, das ist verrückt. Ausgehend vom Turnen, ja, toll, ja.
Ja, diese Flexibilität, dann bleibt irgendwie erhalten, richtig, und dieses, ja, Körpergefühl vor allem. Also,
ja, und das ist ja für dein ganzes Leben gut, weil es stärkt die Körpermitte, es stärkt auch deine Beweglichkeit und auch fürs Alter und so. Das ist, also Turnen ist wirklich etwas, was ich jedem Kind empfehlen würde, zum Beispiel. Mhm. Als sei denn, du eignest dich nun gar nicht dafür, ja, dann bist du vielleicht lieber der Leichtathlet oder bist ein Fechter oder ein Schwimmer. Ich musste ja mal... In der DDR war das ja so, dass man immer vermessen wurde. Also da wurde es denn vermessen, kamst in die erste Klasse oder schon im Kindergarten, wurde ausgemessen, da wurde berechnet, wie groß du mal wirst und was du mal für eine Figur kriegst und so, haben die in der DDR berechnet. Und da haben die bei mir gesagt, oh, die hat ein breites Kreuz, die wird groß schwimmen. Und dann musste ich wollte gar nicht. Ich wollte nicht schwimmen. Und dann musste ich zum Schwimmen. Jeden Tag zum Leistungsschwimmen, eine Zeit lang. so als ganz kleines Mädchen. Und immer die Bahn und hoch und runter und zum Wettkampf und jeden Tag. Und ich hatte immer blaue Lippen und ich hatte überhaupt keinen Bock auf Schwimmen. Ich fand es grässlich, bis ich so viel Nierenbeckenentzündung bekommen habe, dass endlich auch die DDR-Kader da eingesehen haben, dass ich dann nun nicht talentiert genug bin. Und dann hat man mich zum Geräteturn gesteckt und da war ich dann glücklich. Aber das wurde früher, da warst du fremdbestimmt. Da wurde das gesagt, nein, dieses Mädchen ist Kader für Schwimmen. Krass. Und da musste man dahin.
Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen.
Kann man sich nicht mehr vorstellen. Nee. Da sind einige Sachen so passiert, ne? Also, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Das war schon relativ fremdbestimmt manches, ja. So.
Deine Schwester Anja kann ja auch Spagat, oder?
Ja, weil die mit mir beim Geräteturn war.
Das heißt, wenn ihr jetzt am Samstag die Lesung habt, schließt ihr das mit dem Spagat zusammen auf der Bühne ab, oder?
Nein.
Also ich dachte, das ist dann das Highlight. Beide sinken in einen Spagat und alle...
Nein. Aber die Lesung am Samstag ist eine sehr, sehr persönliche Lesung.
Ich habe ja schon ein paar Bilder gerade gesehen. Boah, toll. Es ist ja wirklich super intim.
Es
kann man
ist
ja
wahnsinnig
sagen.
Persönlich. Ja. Wir nehmen den Zuschauer im Theater mit auf eine Reise in unsere Kindheit, in unsere Jugend, unsere ersten Schritte vor der Kamera, unsere Flucht in den Westen, unsere Auseinandersetzung mit dem System, unsere ersten Schritte als Schauspielerinnen, unsere Pleiten, Pech und Pannen, die uns passiert sind im Beruf, bis hin in die heutige Zeit, unser Leben in einem großen Haus 18 Jahre lang und all, was damit verbunden ist. Also wir erzählen dem Zuschauer wirklich ganz viel Privates aus unserem Leben. Und
manchmal ist es mir auch fast ein bisschen zu privat, aber es ist nun mal so.
Wir haben ja dieses Buch geschrieben. Und
mit einem großartigen Titel.
Ja, und jetzt machen wir es so und die Leute, ich glaube, die kommen einfach genau aus diesem Grund, weil sie einfach mal etwas von uns erfahren, ganz privat und nicht eine Rolle, die ihnen vorgesetzt wird, ja. Und das macht eine schöne Atmosphäre tatsächlich. Wir waren gerade letzten Samstag in Stuttgart damit und haben da in der Sparda-Welt gelesen. Und es war so nett, die Leute waren so lieb und hinreißend und haben uns so zugehört und haben sich so mit uns verbunden. Das ist dann immer sehr, sehr schön. Also uns macht das sehr viel Spaß. Manchmal denken wir, oh Gott, jetzt lese ich zum Beispiel so kleine Kindergeschichten, wie wir uns geärgert haben als kleine Kinder und so Zeug. Aber genau das ist es. Wir nehmen die Leute sozusagen mit und bieten ihnen die Chance, auch mal rückblickend an ihre eigene Kindheit zu denken und sich vielleicht wieder Geschichten ins Gedächtnis zu rufen, die sie vielleicht möglicherweise längst vergessen hatten. Ja.
Wie schade, dass wir hier kein Video haben. Es ist ja traumhaft, wie deine Augen leuchten, wenn du das erzählst. Alles.
Ach ja, weiß ich nicht. Aber nein, wenn ich immer... Meine Augen leuchten auch bei der falschen Schlange, weil bei all diesen Projekten, wo meine Augen leuchten, das sind immer Projekte, die komplett aus uns kommen oder aus mir, wie bei der falschen Schlange und bei unserem Buch dann eben ohne Titel, wir konnten uns mal wieder nicht einigen, so heißt ja unser Buch, ist es eben auch genau alles aus uns. Wir haben uns das überlegt, wir haben es zusammengeschrieben. Na klar, hatten wir dann auch ein bisschen Hilfe bei der Dramaturgie. Aber wir haben jetzt zum Beispiel für die Lesung wieder alles neu gemacht, weil wir festgestellt haben, dass die Geschichten im Buch total schön sind, aber die eignen sich nicht für eine öffentliche Lesung. Also haben wir es nochmal alles umgeschrieben, damit es auch bühnentauglich wird und so. Und da leuchten natürlich meine Augen, wenn es ankommt, weil es ja einfach aus uns herauskommt. Und das ist einfach das Besondere und das Schöne daran.
Du hattest es eben gerade schon kurz erwähnt, deine Schwester und du, ihr habt ja jahrzehntelang, also 18 Jahre, ne, hattest du gesagt, zusammengelebt. Und nicht nur ihr beide in einem Haus, sondern direkt nebenan haben ja deine Eltern auch mitgelebt, oder?
Genau.
Im Nachbarhaus direkt. Also ihr wart ja quasi...
Es war Familie pur.
Ja, mehr Generationen. Wieder bräuchte man ein Video. Aber genau, es war ja mehr Generationen wohnen quasi, ne? Oder wie dicht waren die Häuser
aneinander? Ja, also das Elternhaus, wo wir als Kinder groß geworden sind, steht directly auf unserem Grundstück. Also das ist zwar da war früher ein Zaun dazwischen, als das noch anderen Leuten gehört hat. Das haben wir dann weggenommen, weil wir brauchten ja, da gibt's keine Straße dazwischen, weißt du, da war nur ein Zaun. Den Zaun haben wir weggenommen und dann konnten, das war unser Haus und das dann neben das Haus meiner Eltern. Das heißt, das ist ein, wir haben das verbunden zu einem riesengroßen Grundstück und da haben wir 18 Jahre lang mit unseren Eltern zusammen gelebt und Anja wohnt da immer noch. Mhm. Die wohnt jetzt da alleine mit ihrer Familie in dem Haus. Ich bin ja vor 10 Jahren ausgezogen. Und jetzt habe ich es mal 8 Kilometer weiter von ihr weggeschafft. Mit über 50. Das soll mir ja gestattet sein.
Oder? Mit 50 Jahren ausgezogen.
Ja, aber das war eigentlich auch so, weißt du, sehr bequem. Weil wir haben unsere Kinder zusammenbekommen, die Männer gewechselt. Da war immer Bewegung und die Kinder sind so wie Geschwisterkinder groß geworden. Und das Lustigste an der ganzen Sache ist, dass die Kinder sich so gut verstehen, dass die jetzt auch wieder zusammen in einem Haus wohnen. Mit Wohnungen übereinander. Das ist total lustig, ja. Also in Potsdam zwar, aber die haben sich auch wieder zusammengerafft und wohnen jetzt da in einem Haus und besuchen sich gegenseitig und sind immer miteinander. Und das haben wir sozusagen in die Kinder, das haben wir den Kindern so vorgelebt, dass der Funke übergesprungen ist.
Also ich kann mir ja sehr viele Vorteile vorstellen, so eng beieinander zu sein. Also vor allem als Schauspielerin, wo du ja auch kurzfristig sehr intensive Kinderbetreuung brauchst. Also ne, wenn du zum Dreh musst oder so, ist ja jetzt nicht, dass du sagst, ah, ich fahre jetzt um 3 Uhr los und ich bin auf jeden Fall um 20 Uhr wieder zu Hause, sondern du hast ja auch lange Drehs. Oder auch das Beisammensein, das gemeinsame Essen, die gemeinsamen Feiern. Was würdest du sagen, waren denn so die, war mal ein Moment, wo du dachtest, alter Schwede, ich hack euch alle kaputt.
Das Ding ist, du kannst dich nicht besuchen. Mhm. Weißt du, wenn du zusammen lebst, bist du nicht Besuch. Das heißt, verschwimmen dann manchmal auch die Distanzen und die Grenzen. Und dann steht eben einfach meine Mutter in der Küche und sagt, telefoniert schon wieder, wenn ich da gerade am Telefon bin. Und das sind dann so Sachen, das ist dann manchmal, da muss man aufpassen und umgekehrt vielleicht auch. Das ist dann manchmal so fast ein bisschen übergriffig. Und wir haben zwar ganz doll versucht, diese Grenzen zu wahren, aber weil die Kinder hatten die auch nicht, die konnten überall immer hin und so, das verschwimmt dann manchmal. Und ich finde, dass jetzt, wo ich wirklich 8 Kilometer weiter weg wohne in Potsdam, da mit meinem lieben Mann, und wenn sie mich besuchen, müssen sie zu mir kommen oder ich muss zu ihnen fahren, dann bin ich Besuch und die sind Besuch. Obwohl Familie ist ja nie so ganz Besuch, aber das ist dann nochmal eine andere Situation, als wenn man immer nur hoch und runter geht oder nebenan. Oder wenn du rauskommst und dann deine Eltern immer im Garten und die sehen genau, was du machst. Oder dein
wer
Vater.
Wer kommt, wer geht.
Wer kommt, wer geht, wer war gerade da, warum war jemand da. Und das ist dann, ich finde das ist auch anstrengend. Und ich genieße jetzt meine Zeit. Ich fand die Zeit, die 18 Jahre waren toll und die würde ich auch nicht missen wollen. Und wir haben ja viel daraus auch für uns Positives geschöpft. Aber jetzt sind unsere Kinder ja groß und die gehen ihre eigenen Wege. Und jetzt ist es auch sehr angenehm, dass man wieder so ein bisschen so einen Rückzugsort hat, wo man nur wir sind, wir unsere kleine Enklave. Und wenn wir mit der Familie zusammen sein wollen, müssen wir uns halt bewegen. Und das ist sehr angenehm und sehr schön.
Also du benutzt ja, wie ich finde, den liebevollen Begriff Raubkinder anstelle von Stiefkinder.
Stiefkinder sage ich auch manchmal, weil ich finde aber Stiefmutter, ich sage auch manchmal, ich bin ja eure Stiefmutter, dann mache ich da mal so einen kleinen Witz draus, weil ich finde, das klingt immer so nach Aschenbrödel, die böse Tante da, die nur ihre Kinder vorgezogen hat und so. Und da sagt man immer, oh, die, da hat man sofort so wie 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, diese blöde Tante da im Kopf. Also ich jedenfalls. Und deswegen finde ich Stiefmutter so einen unangenehmen Begriff. Und ich finde Raubkinder so süß, weil das so Kinder sind, die man sich so erobert hat. Die hat man ja nicht geraubt, aber die hat man
Nein,
jetzt
liebevoll geraubt.
Die hat
das
man
ist
so
Herz,
jetzt,
ne?
Die hat man so jetzt, die sind jetzt so mit eingebunden und das ist ja, ich finde den Begriff einfach niedlicher und deswegen sage ich das oft.
Ja, also ich habe den gehört und dachte, den finde ich viel schöner.
Ja.
Viel passender.
Ja.
Ich kann das kaum formulieren. Ich finde es einfach viel, viel passender, weil man ja, also jetzt Raub im positiven Sinne.
Genau.
Ne? Also, ne, dass man sie aufnimmt in einen. Und da kommt für mich auch die nächste Frage. Was meinst du, ist so die größte Aufgabe eines nicht blutsverwandten Elternteils, um das Vertrauen dieser neuen Familienmitglieder zu erobern?
Zeit. Du musst Zeit mit den Kindern verbringen und du brauchst auch Zeit, dass die Kinder, das musste ich lernen. Ich bin ja auch mein Zeitmanagement ist ja nicht immer so gut und ich bin ja auch jemand, der sehr ungeduldig ist. Also bei mir muss immer gleich alles sofort klappen. Wenn es nicht sofort klappt, dann wäre ich ganz unwirsch, ja. Und ich musste lernen, dass das nicht funktioniert, dass das mit meinem Charakter nicht zusammengeht, dass ich da, das hat mir mein Mann beigebracht, der hat gesagt, du, gib uns Zeit. Und wir haben etwas gemacht, wir haben gesagt, wir sind immer gleich. Wir sind die Eltern, wir sind immer gleich, zu jedem Kind gleich, wir stellen sie gleich, wir machen alles gleich, wir haben mit den Kindern auch gleich am Anfang unserer Ehe Erbverträge gemacht zum Beispiel, wo wir sie komplett gleichgestellt haben. Sollte uns was passieren, wir fallen vom Himmel mit dem Flugzeug oder sonst irgendwas, sind alle drei gleichgestellt. Da kriegt nicht der eine nur, weil er der Erstgeborene ist oder der richtig Geborene und der andere ist ja nur das Zweite, ist ja nicht der richtig Geborene oder weil. Nein, wir haben, alle sind gleich. Und damit haben wir etwas geschafft, dass die sich auch als Geschwister mehr kapiert haben, so. Und heute, nach 10 Jahren zusammen sein, muss ich wirklich sagen, haben wir es geschafft, obwohl die damals schon wirklich groß waren, haben wir es geschafft, dass die heute richtige Geschwister geworden sind. So, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Freunde. Also Ferdi und Leon sind ja gleich alt. Die gehen natürlich zusammen zu Partys, haben den gleichen Freundeskreis, wohnen im gleichen Haus zusammen. Aber sind jetzt nicht so die engsten Kumpels. Aber sie sind Brüder. Und als Brüder stehen sie sich total nah. Und wir haben auch einen Familienchat, weißt du? Da schreiben wir immer rein, das ist unser Chat. Und die, wenn jetzt einem von den Kindern irgendwas zustoßen würde oder wir hätten Ärger oder Probleme, wären die anderen Kinder schon vorhanden, ja? Die würden dann schon eingreifen. Und das finde ich gut. Ich finde das super. Also das haben wir hingekriegt. Und das hat nur mit Zeit funktioniert. Mhm. Mit Zeit und gleichbleibender Basis. Mhm. Die kriegen von uns alle die gleiche Basis.
Ja? Also Kontinuität und Zeit, ne?
Ja, so diese Kontinuität beiden. Und Zeit und Dasein. Mhm. Zuhören, Dasein. Helfen, aber auch denen nicht irgendwas aufs Auge drücken wollen. Ne? Mhm. So, das ist eben auch wichtig. So nach dem Motto, du hast mich jetzt lieb zu haben, ich bin jetzt deine neue Mutter. Funktioniert ja nicht. Das muss ja aus ihnen herauskommen. Die müssen einfach Vertrauen kriegen und die müssen wissen, wir sind jetzt die Basis und wir sind auch ihre Basis. Und dann ist es gut. Ist bei allen drei Kindern gelungen. Bei den beiden Jungs vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei unserer Tochter, weil die war schon noch ein bisschen älter und ist jetzt schon 30, ist selbstständige Architektin hier in Hamburg, war am Sonntag in der Vorstellung, war auch total begeistert wieder, war schon zum zweiten Mal da, hat mich sehr gefreut, dass sie gekommen ist mit ihrer Freundin und so, ist ja auch irgendwie nett, weißt du, dass sie dann zweimal schon ins Theater geht, das macht man ja auch nicht ohne weiteres, macht man ja auch nur, wenn man einfach, das ist ja auch für mich eine Ehre sozusagen und ja, sie ist natürlich noch ein bisschen weiter weg von uns, weil sie ja in Hamburg lebt und wir uns nicht so oft sehen. Aber trotzdem weiß sie, wenn irgendwas ist, dass wir da wären. Ja. Hm. Ja.
Dein Mann Wolfram und du, ihr seid, wenn ich das richtig gelesen habe, Thailand-Fans. Stimmt das?
Ja, sie sind totale Asien-Fans.
Asien, okay.
Also das kommt daher, weil ich ja mal ein halbes Jahr in Asien gedreht habe. Ach. Ich habe für ZDF einen Zehnteiler da gedreht mit der absoluten Hauptrolle. Das Ding hieß Verschollen in Thailand. Und ich habe 10 Folgen lang meinen Vater da gesucht. Und in der 10. Folge habe ich ihn auch gefunden.
Gott sei Dank.
Dann war die Serie zu Ende. Und aber die Serie war nicht so doll, wie kann man, ja, es war okay, aber die Liebe zu Thailand, die ist dann dadurch wirklich gewachsen und erblüht und ich versuche eigentlich irgendwie wenigstens alle 2 Jahre mal dorthin zu reisen. Letztes Jahr habe ich natürlich durch Corona war jetzt natürlich eingebremst und nächstes Jahr fliegen wir nach Vietnam, das ist jetzt nicht Thailand, aber Vietnam steht auf meiner Agenda, möchte ich unbedingt kennenlernen, deswegen fahre ich da jetzt mal dahin. Aber wir werden, also unser Plan ist auch, wenn wir mal noch älter sind, als wir sind, noch viel, viel älter.
Was für eine süße Formulierung.
Dann ist so meine Idee, ob man nicht dann wirklich die Winter verkürzt und einfach für 2 Monate immer nach Asien geht, weil das da so schön ist. Und ich kann ehrlich gesagt so mit diesem Winter hier nicht mehr so gut. Also mir ist es zu lange zu dunkel. zu grau, zu kalt, zu immer, mir ist immer kalt und immer dieses Dunkle und dann ist schon 3 Uhr dunkel und so. Das kann ich gut bis Weihnachten ertragen und dann wäre es toll, wenn man irgendwie mal ein bisschen abhauen könnte. Und das habe ich die letzten Jahre schon immer gemacht, weil ich auch sehr viel Auftritte habe auf Schiffen. Und wenn das dann mal irgendwann vielleicht ausläuft, weil die Schiffe sagen, ja, die ist mir jetzt auch zu alt, dann kann man ja vielleicht nach Asien gehen und sich da irgendwie eine kleine Ferienwohnung mieten oder so. Auf jeden Fall ist das sowas, was auf meiner, in meiner Vorstellung ganz oben steht. Und das ist bei ihm auch. Also der ist auch, Wölfi findet das auch wunderbar da. Das Klima bekommt uns, die Menschen bekommen uns, das Essen bekommt uns, die Kultur lieben wir. Also das ist etwas, ja, was man immer, immer und immer machen könnte, finde ich.
Das klingt nach einem sehr beneidenswerten Plan, generell.
Ja, oder?
Ja.
Schon toll.
Doch, ich finde, das klingt sehr gut. Mach das mal, auf jeden Fall.
Wir können ja ein Theater dort aufmachen, ein deutsches, weil da sind sehr viele Deutsche.
Ach ja?
Allerdings sind ja auch sehr viele Russen, leider. Ja? Weil die sind ja, die viele sind ja dort, haben sich dort jetzt schneller angesiedelt. Aber wir könnten ja da ein deutsches Theater aufmachen, habe ich mir schon überlegt. Und du könntest doch dann einfach zweigleisig fahren.
Ja, genau. Also immer nur im Winter. In unserem Winter fahre ich dann zweigleisig. Darüber können wir gern noch mal reden. Also erstmal bin ich jetzt total gespannt auf die sehr intime Lesung mit deiner Schwester am Samstag und den 76 Fotos. Weil ich gehe, das 76 stand das. Sind das wirklich 76 Fotos, die ihr zeigt?
Wahrscheinlich, ich habe das nicht nachgelesen.
Da stand eben gerade, ja, als ich da gesehen hatte, 13 von 76, da stand 30, also.
Oh, ist ja cool.
Das sind ja schon recht viele, ne?
Ja. Du, das hätten noch viel mehr sein können. Wir haben über die Jahre ein unfassbares, ein Fundus an Fotos, das ist nicht zu glauben, ne? Also, nur manchmal ist uns aufgefallen, weil es ja auch so ganz, die ganz frühen Fotos aus der DDR und so, da hat man ja noch anders fotografiert. Da waren die Bilder dann teilweise von der Auflösung so schlecht, dass wir die nicht verwenden konnten. Das ist ein bisschen schade. Aber
wobei, da sind ja sehr, wie sagt man es jetzt, alte Kinderfotos. Also ich meine, ihr wart sehr, sehr jung auf diesen Fotos.
Einige, ja.
Ne? Also sind ja einige dabei.
Ja, ja.
Und das Irre finde ich, dass man dich immer erkennt.
Das stimmt. Das sagen alle meine Freunde. Also die sagen, dein Gesicht hat sich nicht wirklich großartig verändert. Du siehst immer noch aus, wie du als Kind ausgesehen hast. Und ich nehme das jetzt mal, früher habe ich mich immer darüber geärgert und heute nehme ich das als Kompliment.
Ja, und ich finde es aber auch total spannend, wenn man dich reden sieht, dass du auch viel, viel Ähnlichkeit mit deiner Schwester hast.
Ja, ja, ja. Das, und interessanterweise haben wir uns im Alter so angenähert. Wir waren ja, als wir jung waren, war ich so eine mit so wilden dunklen Locken und sehr vollem pausbäckigen Gesicht und sie war so eine ganz grazile und jetzt sind wir beide so ein bisschen, als weiß ich auch nicht, wir haben uns so, naja, bei Ehepaaren ist es ja auch oft so, dass die sich irgendwann ähnlich sehen oder bei Hund und Herrchen, also bei uns ist das auch so, wir sind so ein bisschen, wir sehen jetzt uns viel ähnlicher, als wir uns früher sahen, als wir Kinder waren, das ist verrückt, ja, aber ist so. Wahrscheinlich, wenn wir dann Omas sind, werden wir wahrscheinlich komplett gleich aussehen.
Ja, ihr habt ja auf jeden Fall schon mal ähnliche Stimmen.
Total gleiche
Stimmen. Also die sind ja wirklich,
ja, ja.
Wenn man euch hört, ist das...
Wir können ja Leute am Telefon total verarschen. Indem ich einfach sage, ja, hier ist Anja, hi. Glaubt mir jeder. Also weil, weil das können die nicht auseinanderhalten. Nicht mal unsere Mutter.
Ja, vielleicht solltest du sie in deinen nächsten April-Scherz mit einbeziehen.
Habe ich schon gemacht. Ja. Das haben wir schon gemacht.
Für deine Mutter.
Ja.
Also gut, schade. Ich denke nochmal drüber nach. Also herzlichen Dank für dieses sehr liebe Gespräch.
Ja, gerne, gerne, gerne.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei. Denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.